Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Wir haben alle mal Angst vor einem Vorstellungsgespräch, einem wichtigen Termin im Job, einem Referat in der Uni oder der Abschlussprüfung. Angst ist normal und auch in einigen Situationen wichtig, weil sie ja eigentlich dafür da ist, um uns zu schützen. Schwierig wird es aber, wenn man wirklich viel Angst hat oder unbegründet vor Dingen Angst hat, vor denen man eigentlich keine Angst haben müsste. Und die Angst dann einen hindert, ein normales Leben zu führen. Genau das hat Franziska Seibold immer wieder erlebt in ihrem Leben und hat ein Buch drüber geschrieben. Ratatatam, mein Herz. Herz heißt es. Und Franziska ist heute Morgen zu Gast hier in Dein Sonntag. Fangen wir doch mal wie in jeder guten Vorlesung an, auch wenn das vermutlich nicht so ganz einfach ist. Aber wie würdest du Angst definieren?
Es ist definitiv wahnsinnig schwer, weil es ist eben ein Gefühl und Gefühle lassen sich nun mal schwer erklären. Mhm. Angststörung ist ja noch mal was anderes als Angst.
Absolut.
Also das Gefühl Angst kennt ja jeder natürlich. Der Unterschied zur Angststörung ist, dass Angst normalerweise in Situationen auftritt, wo es eine reelle Bedrohung, eine reelle Gefahr gibt. Und so gehört sich das Gefühl ja eigentlich auch. So hat es die Natur sich ausgedacht.
Und es ist ja kein schlimmes Gefühl. Das kann man ja auch an der Stelle mal festhalten. Ne? Also wir sollten Angst haben oder in gewissen Situationen ist es ganz nützlich, dass wir Angst haben. Du hast das gerade schon angedeutet.
Ja, absolut. Also da gibt es dieses Beispiel, das immer wieder bemüht wird vom Säbelzahntiger damals vor Ewigkeiten. Jetzt leben wir aber natürlich in einer Gesellschaft, wo es keine Säbelzahntiger mehr gibt. Und dementsprechend sind vielleicht auch die Gefahren, also die reellen Gefahren, auch minimiert mittlerweile. Mhm. Und trotzdem ist das Gefühl aber ja ganz oft noch da, das Angstgefühl. Und wenn man zum Beispiel mal sowas nimmt wie Angst davor, Aufzug zu fahren, das ist ja tatsächlich eigentlich keine reelle Gefahr. Ne? Es passiert normalerweise nichts.
Normalerweise, aber das hat ja dann vielleicht auch was mit so einer Klaustrophobie-Nummer irgendwie zu tun, dass man sich vorstellt, ich muss jetzt 6 Stunden in diesem Miniraum sein. Aber du hast schon recht, es gibt unreelle Angstgefühle. Ich habe eine Freundin, die hat Angst davor, wenn Wasser in der Badewanne abfließt. Zum Beispiel. Also ne, es gibt halt Ängste, glaube ich, die man auch nicht so richtig erklären kann.
Aber das ist zumindest ja irgendwie so ganz süß. Um es
ja,
mal so zu sagen.
Ich glaube also, für Sie nicht, aber gut.
Nee, aber das ist das sind so die Ängste, die zumindest irgendwie so ein bisschen charmant sind, würde ich mal behaupten, wenn man das erzählt. Also auch sowas wie Spinnenphobie zum Beispiel ist ja relativ gesellschaftlich anerkannt, würde ich mal sagen.
Ja.
Bei Frauen wahrscheinlich auch noch eher. Ne? Männer sollten schon lieber das Teil aus der Wohnung entfernen.
Ja, sie können auch Angst haben, genau, aber sie müssen dann am Ende dann schon derjenige sein, der konsequent ist, glaube ich, ja.
Ja, ja, absolut, ja. Genau.
So will das die Gesellschaft eine, zumindest, ne?
Genau, genau. Das eine sind halt die Phobien. Und das andere, die diffusen, unspezifischen Ängste, also das sind so die zwei Kategorien, in die man Angststörungen eigentlich unterteilen kann.
Jetzt bist du keine Psychologin, du bist Journalistin, aber du hast dich sehr gründlich mit der Angst als Störung beschäftigt. Was würdest du jetzt sagen, wie unterscheidet sich dieses Gefühl der Angst von sowas wie Schüchternheit oder von Panik? Also wo liegen da so die Grenzen? Schwierig, ne?
Ja, also ist wirklich schwierig. Vor allem, wie gesagt, ich bin da keine Expertin, keine Wissenschaftlerin. Aber ich weiß zum Beispiel, dass einige Experten sagen, die soziale Phobie existiert gar nicht. Das sei Schüchternheit. Also da gibt es quasi auch Kritik daran überhaupt. Es ist schwierig, das zu erklären. Panik gehört ja auch zu den Angststörungen. Es gibt die Panikstörung. Also das ist ja diese Klassifikation. ICD-10 heißt das. Das ist von der WHO. Und da ist aufgelistet, was es alles an Angststörungen gibt. Agoraphobie, soziale Phobien, spezifische Phobien, Panikstörung, generalisierte Angststörung. Also das ist relativ kompliziert so für Laien. Ich habe auch das Gefühl, dass das oft ineinander übergeht, also dass es auch Mischformen davon gibt. Bei mir zum Beispiel hat mein Therapeut sich nach längerem Nachfragen quasi dazu hinreißen lassen, zu sagen, ja, bei mir wäre es wohl am ehesten eine generalisierte Angststörung. Das bedeutet eben, dass die Angst frei flottierend ist. Finde ich einen ganz schönen Begriff.
Tatsächlich. Also in dem Zusammenhang, naja, aber gut. Das heißt, genau. es klingt auch ein bisschen unberechenbar dann am Ende.
Ist tatsächlich auch so. Es bedeutet nämlich, dass sie nicht an bestimmte Situationen oder Objekte gebunden ist, wie zum Beispiel bei einer Phobie, wo man sagt, bei einer Spinnenphobie, da ist ganz klar, das kommt eben nur, wenn man Spinnen sieht oder Bilder von Spinnen.
Kann man auch sehr gut verhindern, dass man Spinnen sieht oder Bilder von Spinnen.
Das kann man sehr gut vermeiden, genau. Wenn die Angst aber so frei flottierend ist und einen eben überall quasi erwischen kann, ohne Vorankündigung, dann wird es natürlich ein bisschen schwierig, das Leben noch so geregelt zu bekommen.
Jetzt sagst du immer Angststörung oder wir sagen das auch beide. Was ist das denn genau? Also ist das wirklich, also im wahrsten Sinne des Wortes eine Störung? Ist das eine Erkrankung? Also wie definiert man das am Ende?
Es ist auf jeden Fall eine psychische Störung, ja. Und das Krankhafte daran ist eigentlich, dass es ein normalerweise normales Angstgefühl ist, das aber eben übersteigert auftritt. Und dass die Angst nicht in logischen Situationen kommt, sondern eben zum Beispiel in der U-Bahn, wo eigentlich gar keine Gefahr droht. Mhm. Das wäre so meine Definition zumindest, die ich mir mittlerweile so zurechtgelegt habe, was die Abgrenzung ist zwischen Angststörung und normaler Angst.
Was würdest du sagen, wo ist der Punkt überschritten, wo du sagst, das ist jetzt eine Störung? Also ab wann ist Angst eine Störung?
Sobald sie einen im Leben einschränkt.
Mhm.
Also bei mir war das der Auslöser, auch damals dann eine Therapie zu beginnen, als ich gemerkt habe, okay, ich kann meinen Alltag gerade nicht mehr so führen, wie ich ihn führen möchte. Ich war damals, also ich bin immer noch bei der Taz und da gab es diese große Redaktionskonferenz jeden Morgen und da war ich wahnsinnig aufgeregt. Das war mein erster Job und ich habe das ein Jahr gemacht jeden Tag und habe mich da so durchgepeitscht. Also da könnte man wahrscheinlich sagen, das geht dann schon in Richtung soziale Phobie, übersteigertes Lampenfieber. Also damals dachte ich auch, das sei einfach übersteigertes Lampenfieber. Und da gab es dann irgendwann den Punkt, wo ich einmal aus der Situation geflüchtet bin.
Mhm.
Und das war für mich dann ganz klar der Punkt, wo ich wusste, so geht's nicht weiter.
Konkret heißt das, du bist irgendwo, wo du hättest sein müssen, bist du nicht aufgetaucht oder du bist aus weggelaufen?
Doch, also ich saß drin und das ging immer so ungefähr eine Stunde und ich war ganz am Ende immer dran. Mhm. Das war natürlich auch ungeschickt, weil lange Zeit war irgendwie da die Aufregung zu schüren und dann habe ich gemerkt, ich halte das nicht mehr aus, also habe eine Panikattacke bekommen und hab dann natürlich professionell, wie ich bin und war, auch im Umgang mit der Angst, einen Hustenanfall vorgetäuscht. Und und habe so hüstelnd den Raum verlassen, bin auf die Toilette, hab mir Wasser über die Handgelenke laufen lassen und dachte, okay, shit, das ist jetzt blöd. Weil einmal aus der Situation geflüchtet, heißt natürlich am nächsten Tag mit noch größerer Angst in die Situation reinzugehen. Ne? Also die typische Angst vor der Angst, die dann in der Folge kommt.
Ratatatam, mein Herz. So heißt das Buch von Franziska Seibold. Und Franziska ist heute Morgen zu Gast hier in Deutschlandfunk Nova in deinen Sonntag. In dem Buch schreibst du über deine eigene Angststörung. Was sind Ursachen für Angststörungen? Jetzt mal so ganz allgemein gefragt. Kann man das überhaupt auf einen Punkt bringen oder sind die so unterschiedlich wie die Angststörungen selber?
Also nach meinen Recherchen kann man tatsächlich nicht sagen, es gibt einen einzigen Punkt, sondern ich meine, ich hätte mal wo gelesen, dass 5 Sachen dazugehören.
Mhm.
Was ich noch weiß, also Genetik kann auf jeden Fall mit reinspielen. Dann natürlich traumatische Ereignisse, dann wie man zum Beispiel erzogen wurde, in welcher Gesellschaft man sich befindet. Also all diese Sachen müssen irgendwie auf eine Art zusammenkommen, damit überhaupt eine Angststörung sich erst entwickelt. Also es reicht nicht, wenn man ansonsten jemand ist, der dafür nicht prädestiniert ist, dass man ein traumatisches Erlebnis hat und dann zack, ist eine Angststörung da.
Angststörungen, habe ich gelesen, treten bei Frauen doppelt so häufig auf wie bei Männern. Stimmt das?
Ja, also die Studien sagen das so. Es gibt allerdings auch Zweifel an diesen Studien und ich muss sagen, ich habe da auch so ein bisschen meine Zweifel dran, weil Angst zählt ja nach wie vor eben als Schwäche. Und das hatten wir ja vorhin schon mit der Spinnenphobie und den Männern. Also ich glaube tatsächlich, dass mehr Männer betroffen sind, als sie entweder zugeben oder als sie sich tatsächlich auch selbst gegenüber zugeben. Und dann kann es natürlich sein, dass so eine Studie ein bisschen schwammig wird.
Das mit dem Zugeben ist ja eh so eine Sache bei Angststörungen. Also ich glaube, so bei Depressionen sind wir mittlerweile auf einem ganz guten Weg, wo immer mehr Leute auch drüber sprechen in der Gesellschaft, wo dann auch Menschen zu ihrem Arbeitgeber sagen, ich habe ein Problem und ich bräuchte mal ein bisschen mehr Luft oder schreib mich bitte krank oder wie auch immer. Und das auch meinen Kollegen. Also es ist, glaube ich, immer noch ein schwieriges Thema, aber ich glaube, da passiert ein bisschen mehr Öffnung. Hm. Angststörungen, da redet man noch nicht wirklich drüber, obwohl das relativ viele Leute in Deutschland betrifft, ne?
Ja, also jetzt zum Glück schon. Es erscheinen ja gerade auch irgendwie ganz viele Bücher zu dem Thema, was mich total freut, auch wenn es Konkurrenz ist.
Klar.
Ich glaube, es ist gerade, also das Thema ist, glaube ich, gerade auf dem Weg nach oben sozusagen. Mhm. Und ich finde das auch wirklich gut und wichtig, weil also in meinem Freundes-, Bekannten-, Kollegenkreis, also alles in dieser Blase, in der ich mich befinde, weiß ich von so vielen, die das auch haben. Und es muss einfach mal raus da aus diesem, aus dieser Dunkelheit, wo sich die Angststörung immer noch befindet.
Hm. Ja, nicht nur das Thema kommt weiter nach oben, vielleicht auch dadurch bedingt, dass es nach oben kommt, reden mehr Leute drüber und gehen vielleicht auch dann irgendwann zu jemandem, der ihnen helfen kann. Aber es gibt Statistiken, die sagen, dass gerade auch jüngere Leute immer häufiger unter Angststörungen, auch unter Panikattacken, unter Depressionen leiden. Wie erklärst du dir das?
Also, wie gesagt, ich bin keine Soziologin.
Klar.
Oder so.
Mhm.
Deshalb ist so ein bisschen Rätselraten, aber natürlich fällt da immer gerne das Wort Leistungsgesellschaft und Perfektionismus.
Mhm.
Ich kann mir schon vorstellen, dass das mit reinspielt. Also ich weiß, dass das bei mir auch viel damit zu tun hatte. Wobei ich jetzt gar nicht genau sagen kann, ob wirklich die Gesellschaft jetzt diese Anforderungen an mich gestellt hat oder ob das auch sowas war, wo Erziehung vielleicht viel mit reinspielt. Aber auf jeden Fall.
Was ist die Gesellschaft? Die Gesellschaft ist ja letztlich irgendwie das, was wir uns in unserem Kopf zurechtlegen, was die Gesellschaft sein könnte. Also wir haben ja ein Bild davon und das setzt uns unter Druck, oder?
Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Das war für mich auch ein ganz, ganz großes Ding, als ich irgendwann kapiert habe, nach Jahren, dass Stress nicht irgendwie was ist, was von außen auf mich einwirkt, sondern Stress ist das, was ich selber mache.
Mhm.
Also das habe ich ganz lange überhaupt nicht verstanden. Also ich bin irgendwann in Hamburg damals zum Zahnarzt und die Zahnärztin hat festgestellt, dass ich mit den Zähnen knirsche nachts.
Mhm. Was sehr viele Leute tun, erstaunlicherweise.
Total. Ja. Was ich dann auch erfahren habe, nachdem ich mit Freunden damals darüber geredet habe und ich war halt irgendwie echt also fassungslos. Ich wusste das nicht vorher und und dann meinte ich, okay, und wie kriegt man das wieder weg? Und sie meinte, naja, wahrscheinlich gar nicht. Schiene, damit nicht so viel passiert. Und vor allem, kommt das von Stress.
Mhm.
Und ich bin damals aus allen Wolken gefallen, weil ich war Studentin. Es war irgendwie, ich habe in der WG gewohnt, mir ging's gut. Dachte so, hä, Stress, was will sie denn? Ich habe keinen Stress. Und es hat wirklich gedauert, Jahre mit Therapie, um dann zu erkennen, es geht eben einfach darum, ich bin schnell gestresst.
Hm. Bist du das Zähneknirschen denn losgeworden?
Nö.
das ist auch echt so ein Thema, was in meinem Freundeskreis echt rund geht. Und es werden ohne Ende Tipps ausgetauscht, jetzt gerade noch irgendwie auf einer Geburtstagsparty. Mehrere Leute, ach, du knirschst auch, Jan, was machst du? Ja, ich habe eine Schiene und ja, aber das hilft ja nichts an den Ursachen und jetzt Physiotherapie und so weiter. Das scheint tatsächlich echt ein großes Thema zu sein. Aber Stress, schreiben wir auf.
Ist es total. Also es war auch damals während meines Studiums, da hatte das irgendwie gefühlt jeder Zweite.
Mhm.
Und wir haben ja eben Journalismus studiert und da habe ich mich dann schon auch gefragt, ob das irgendwie damit zusammenhängt möglicherweise. Ja.
Kommen wir vielleicht nochmal zurück so in diese Angstsituation, die du eben schon mal beschrieben hast. Das hast du auch gesagt, deine Angst ist free-floating. Ich habe dieses Wort hier mal aufgeschrieben, weil ich so tatsächlich ja ganz hübsch ist. Was für dich wahrscheinlich relativ schwierig ist, weil es unberechenbar wird. Wie fühlt sich dann so eine Situation an? Wie fühlt sich die Angst bei dir an? Kannst du das irgendwie beschreiben?
Ich beschreibe es eigentlich am liebsten damit, weil das, glaube ich, jeder kennt, so ein Schreckmoment. Also man steht auf einer Straße und es passiert irgendwie nebenan ein Unfall und es macht einen lauten Knall unerwartet und so. Da kennt ja jeder dann dieses Gefühl, es geht so ein Zucken durch den Körper und man erschrickt eben richtig und dann kriegt man erstmal Herzrasen und nasse Hände. Ich glaube, damit kann sich jeder irgendwie identifizieren.
Mhm.
Das Gefühl in Lang ist eigentlich so eine Panikattacke. Es ist wahnsinnig unangenehm.
Deutschlandfunk Nova hier, ihr hört Dein Sonntag. Franziska Seibold ist zu Gast heute Morgen und wir reden über Angststörungen. Franziska hat ein Buch über ihre eigene Angststörung geschrieben und du hast eben schon so ein paar Situationen geschildert, wie diese Angst dann kommt und wo sie dann auch auftaucht und ja, wo man auch so ein bisschen in so einen Kreislauf gerät, ne? Weil dann auch beim nächsten Mal in der gleichen Situation so ein bisschen die Angst vor der Angst auftritt. Wenn du dann so eine Panikattacke hast, wie kommst du dann da raus? Also eine Methode ist Flucht, das haben wir eben schon oder hast du eben schon erzählt, aber das ist im Zweifel nicht immer die geschickteste Variante. Endet das irgendwann?
Ja, das endet. Also Panikattacken sind, die sind auch unterschiedlich, ne? Je nach Mensch, je nach Situation. Ich glaube, dass sie höchstens 20 Minuten geht, also inklusive Abebben. Aber oft ist es auch viel kürzer. Also oft ist es auch nur so ein Anflug von Angst, den man dann auch schnell wieder runterregulieren kann, wenn man so ein paar Techniken für sich gefunden hat, die funktionieren. Was aber auch wirklich ein langer Weg ist und da gibt es auch kein Pauschalrezept leider.
Jetzt hast du eben die Jobsituation geschildert als ein Beispiel. Was sind das sonst so für Situationen, in denen du Angst bekommen kannst, so eine Angstattacke bekommen kannst?
Also es war ganz, ganz lange in der U-Bahn. Das hat in Berlin begonnen. Und ich bin aber trotzdem jahrelang immer weiter zur Arbeit gefahren und bin aber dann oft ausgestiegen tatsächlich auch. Und dann in die nächste rein und habe dann nochmal eine Station probiert und habe das dann wieder nicht geschafft manchmal und bin den Rest zur Arbeit gelaufen. Also das war so ein echt jahrelanger Kampf.
Das klingt auch unfassbar energieaufwendig.
Ach, schrecklich, ja. Ich war meistens eigentlich schon richtig fertig, wenn ich bei der Arbeit angekommen bin, wo die anderen Leute normalerweise erst so anfangen, warm zu werden. Da war ich schon irgendwie so, okay, ich habe eigentlich schon 8 Stunden gefühlt hinter mir. Es war sehr, sehr anstrengend. Und ich habe damals auch wirklich überlegt, okay, gebe ich mir das jeden Tag? Oder warum steige ich nicht einfach um auf Fahrrad?
Berechtigte Frage, also die man natürlich auch als Außenstehender stellen kann, wenn du sagst, irgendwie ich habe Angst vor Spinnen, gehe ich halt nicht in den Keller. So, ich habe Angst vor U-Bahn, fahre ich halt Fahrrad, gibt Schlimmeres.
Genau, nur sobald man anfängt, irgendeine Situation dauerhaft zu vermeiden, wird es immer schwieriger, jemals wieder in diese Situation zurückzukehren.
Ah, okay.
Und das wusste ich damals auch schon. Ich habe dann auch mit der Therapie angefangen. Das sagt auch jeder Therapeut, also vermeiden ist nicht gut. Deshalb habe ich mich da durchgeprügelt sozusagen jahrelang. Mittlerweile ist die U-Bahn-Angst so gut wie weg.
Wie ist das dann passiert? Hat das einfach irgendwann aufgehört? Also hast du gewonnen quasi?
Ja, gewinnen, ich weiß nicht genau. bei mir sind viele Ängste schwächer geworden in letzter Zeit. Also sowohl U-Bahn als zum Beispiel auch die Flugangst, die ist auch komplett weg. Ich glaube, also wie gesagt, es gibt kein Patentrezept. Das ist irgendwie ein langer Prozess mit Therapie und sich viel mit sich selbst auseinandersetzen. Mir hat dann auch zum Beispiel, ganz klischeehaft war ich ja eine Woche im Kloster. Es hat aber wirklich geholfen. Das war ein Meditationskloster und da habe ich das erste Mal meditiert. Und das ist eigentlich krass. Also sich eine halbe Stunde war das, glaube ich, immer. Genau, eine halbe Stunde morgens nichts tun. Das ist, glaube ich, echt schwierig, auch für andere und vielleicht auch gerade für in unserer heutigen Gesellschaft mal nichts machen.
Ja, und auch bei unserem Job. Also das ist ja durchaus auch so ein hochgetakteter Job. Und ich meine, Kreativberufler gibt es viele und es gibt viele, die immer mehr Druck haben im Job, dann einfach mal wirklich ja so alles auszuschalten, also auch die Welt auszuschalten und nicht zu beobachten, was sonst noch so passiert, stelle ich mir sehr schwer vor.
Total. Und dann ist man halt mit seinen Gedanken alleine, ne? Die man ja sonst immer wahnsinnig gut durch irgendwie WhatsApp, Netflix und was weiß ich übertünchen kann. Ja. Und und dann aber eben soll man ja bei der Meditation sich eigentlich diesen Gedanken gar nicht so sehr widmen, sondern soll sie ja eher so an sich vorbeiziehen lassen. Das ist echt eine Kunst. Also das jemals richtig gut hinzubekommen. Ich glaube, das dauert wahrscheinlich 10 Jahre Minimum. Aber das war, Entschuldige.
Nee, kein Problem. Machst du sowas in die Richtung noch? Also meditierst du ab und zu mal? Also hilft dir das tatsächlich?
Mache ich leider nicht. Ich habe noch nicht rausgefunden nach diesem Klosteraufenthalt, wie ich das in meinen Alltag integrieren kann, ehrlich gesagt. Weil dort war das irgendwie atmosphärisch schön und es war eben auch eine Zeit vorgegeben und es gab jemanden, der da saß und das war irgendwie wie zum Sport gehen. Zu Hause, Ja, es hat natürlich auch was mit Disziplin zu tun. Ich habe das dann einmal probiert nach dem Kloster zu Hause und mich da so auf den Boden gesetzt. Es war auch irgendwie unbequem. Und dann hat die Heizung gebollert und dann habe ich die Nachbarin irgendwie husten gehört. Und dann dachte ich, oh Mann, ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren. das ist aber genau eigentlich das, was man eben dadurch lernen soll, dass man sich, also dass man diese äußeren Geräusche zum Beispiel einfach hinnimmt.
Und dann vielleicht auch durch sich durchfließen lässt.
Genau,
irgendwie.
Genau.
Ich habe letzte Woche hier in Dein Sonntag an dieser Stelle mit Körs geredet, kann man auch noch nachhören auf deutschlandfunknova.de, und der hat durch Meditation so ein bisschen seinen neuen Lebensrhythmus auch gefunden oder einen entspannteren Ansatz ins Leben. Und ich habe mit ihm da auch drüber gesprochen, wo du das jetzt gerade sagtest mit dem Alltag, fallen mir zwei Dinge ein, die er gesagt hat, nämlich einmal, dass es Menschen hilft, dass tatsächlich mit der Meditation ebenso wie im Kloster in so ein enges Korsett zu packen. Also wirklich zu sagen, ich stehe jeden Morgen um 6 oder 6:30 oder 7 auf und mache eine halbe Stunde Meditation. Immer, immer, immer. Und er sagte halt irgendwie, das ist sowas wie ein Muskel. Also man muss Meditation wie ein Muskel trainieren. Das ist bei den ersten 3, 4, 5 Mal bringt das vielleicht am Ende noch gar nichts, also auch kein Entspannungsgefühl und auch so, ne? Also keine Besserung dieser Situation, die man sich ja dann irgendwie erhofft. Vielleicht muss man das auch einen Monat lang machen und erst dann merkt man, da kommt irgendwie was bei rum.
Ja, glaube ich auf jeden Fall. Aber was am Anfang auch schon total interessant zu sehen ist, ist eben, wenn man sich den Gedanken mal aussetzt, überhaupt mal sich klar zu machen, wie viele Gedanken in so einer halben Stunde bei einem im Kopf vorbeigucken. Das ist der Wahnsinn. Und wie viele davon auch zum Beispiel negativ sind und wie viele mit Bewertungen zu tun haben und die irgendwie streng vielleicht auch einem selbst gegenüber sind. Also das hilft schon. Das ist halt Achtsamkeit, ne? Auch so ein Klischeebegriff, aber tatsächlich helfen die Sachen. Und Yoga hilft mir tatsächlich auch. Sport grundsätzlich ist auch sehr gut bei Angststörungen, weil da eben Energien abgebaut werden. Also es ist wie bei einer Panikattacke, ne? Das ist eine körperliche Reaktion, auch mit Adrenalinausschüttung. Und also wenn man irgendwie joggen geht zum Beispiel oder so, ist das auf jeden Fall hilfreich und hilft übrigens auch angeblich gegen das Zähneknirschen, weil man die Energie dann tagsüber schon verpulvert hat und dann nachts nicht mehr so Elefantenbabys pressen muss mit den Zähnen. Das ist nämlich tatsächlich, also man stemmt da teilweise Gewichte in der Höhe eines Elefantenbabys nachts.
Das ist krass. Und am Ende hat das alles irgendwie mit Stress zu tun. Deutschlandfunk Nova hier, ihr hört Dein Sonntag. Mein Gast heute Morgen heißt Franziska Seibold. Sie hat ein Buch über Angst geschrieben, über ihre eigene Angststörung. Ratatatam, mein Herz heißt es. Und wir haben eben auch schon darüber gesprochen, wie das ist, wenn du so eine Panikattacke bekommst. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, was man dann machen kann und wie man das möglicherweise verhindern kann, bis hin zum Zähneknirschen. Also fast schon so einen kleinen Service-Ausflug hier gemacht. Und das, obwohl dein Buch ja eigentlich gar nicht so ein Servicebuch sein will. Es erzählt so ein bisschen deine Geschichte und wie du selber mit der Angst umgehst. Würde ich auch gleich nochmal gerne mit dir reinschauen in dein Buch. Was mich noch interessieren würde, weil du eben auch die Flugangst angesprochen hast und ich auch so eine Erfahrung hatte, dass ich irgendwann aus Thailand zurückgeflogen bin und so heftige Turbulenzen hatte und seitdem immer Angst hatte, in den Flieger zu steigen, weil ich Angst davor hatte, wieder in so eine Situation zu kommen, obwohl nichts passiert ist und es alles gar nicht so dramatisch war. So, aber das hat auch so nach und nach nachgelassen. Aber dieses Angst vor der Angst, hast du eben auch schon mal gesagt, diesen Begriff. Wie geht man denn damit um, wenn man vor verschiedenen Situationen Angst hat oder mal eine Panikattacke in diesen Situationen gehabt hat? Wie stellt man das ab mit dieser Angst vor der Angst, dass sie dann tatsächlich irgendwann mal wieder kommen kann? Also die Angst loszuwerden ist das eine, aber die Angst davor, dass es vielleicht doch nochmal wiederkommt?
Ja, die ist einfach da, glaube ich, und die bleibt wahrscheinlich auch auf eine Art da. Mir hat es auf jeden Fall geholfen, mich mit der Angst anzufreunden. Das hört sich total verrückt an, ich weiß.
Ja, du hast deine Angst ja auch personalisiert. Ne?
Genau,
ja.
Genau. Das habe ich im Buch gemacht. Ich habe mir die so quasi zurechtgeschrieben, weil ich wollte ein Gegenüber haben. Also sowohl für das Buch, weil es irgendwie ja ein schönes Gefühl war, sich mit jemandem da unterhalten zu können. Und Gefühle sind ja sehr diffus und nebulös und das hat geholfen, diese Angst irgendwie als Person auftauchen zu lassen. Was aber natürlich auch bedeutet, wenn man ihr sozusagen menschliche Eigenschaften zuschreibt, dass sie eben auch kein durchweg schlechter Mensch ist. Das geht ja nicht. Also niemand ist ja komplett ein Arschloch. Und dann habe ich tatsächlich gemerkt, dass ich so angefangen habe, diese Angst zu mögen. Also die, die ich mir da zurechtgeschrieben habe.
Was ist denn die nette Seite der Angst?
Ja, sie hat wahnsinnige Selbstzweifel, ne? Also sie ist ja nur so fies und kontrollierend, weil sie eigentlich sich beschützen möchte. Mhm. Also natürlich sind die Eigenschaften, die ich der Angst gegeben habe, viele von mir selbst auch, ne? Also es ist die Stimme in meinem Kopf, die mir sagt irgendwie, du musst funktionieren, du darfst dich nicht blamieren. Was denken die Leute? Das alles, das habe ich quasi für das Buch ausgelagert in die Angst, weil das schon auch die Auslöser sind.
Jetzt ist das schon ein ziemlich persönliches Thema. Ich habe eben schon, oder wir haben eben schon drüber gesprochen, es ist auch noch kein Thema, was viel in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Es kommt so langsam. Du hast gesagt, es werden gerade auch mehrere Bücher veröffentlicht, die Angststörungen, Angst thematisieren. Warum hast ausgerechnet du ein Buch drüber geschrieben? Also warum hast du dich, ich sag mal, quasi geoutet? Hat dir das auch irgendwie therapeutisch ein Stück weit geholfen? Oder wolltest du einfach, dass das Thema in die Öffentlichkeit kommt?
Also outen finde ich übrigens ein gutes Wort dafür. Ich benutze das auch gerne, weil es ja wirklich so ist, wenn man vorher dieses Thema ewig verschwiegen hat, dann ist es ein Outing. Mhm. Ne? Bei mir war ja die Grundlage für das Buch ein Text, ein großer Text in der Taz. Da habe ich das erste Mal öffentlich gemacht und da habe ich aber 2-3 Jahre vorher schon angefangen, mich damit auseinanderzusetzen und zu recherchieren, zu schreiben und eben auch mit meinem Therapeuten unter anderem zu sprechen, ob das eine gute Idee ist, das zu machen oder nicht.
Hat er sofort gesagt ja?
Der hat sehr schnell ja gesagt, weil er gemeint hat, dass ich an einem Punkt schon bin, dass dieses Buch eben nicht mehr Therapieersatz für mich ist. Und das war, glaube ich, auch tatsächlich ganz wichtig. Also ich bin mit dem Thema natürlich immer noch nicht durch, ne? Also ich habe meine Angst, bisher bin die nicht losgeworden und es wird vielleicht auch nicht so sein, aber sie ist deutlich schwächer geworden, kommt seltener, ich habe sie viel, viel besser im Griff. Und das war für ihn, glaube ich, damals schon auch wichtig, so zu gucken, was könnte das mit mir machen? Und dann weiß man natürlich auch nicht, wie die Leute reagieren.
Das wäre die nächste Frage gewesen. Ich meine, wenn du halt sagst, es ist schon so eine Art Outing, das heißt ja auch, dass möglicherweise auch Freunde, Bekannte, vielleicht auch Familienmitglieder nicht so richtig davon gewusst haben.
Ja, klar. Also meine Familie schon, ne? Also meine Eltern, Freund auch, enge Freunde auch, aber klar, natürlich, also Kollegen und auch sonst irgendwie das Internet zum Beispiel, wo man ja natürlich auch nie wirklich weiß, was kommen da für Kommentare. Und das war also mir wichtig und meinem Therapeuten auch, da quasi vorher einmal abzuklopfen, bin ich da gefestigt genug, dass ich damit auch klarkomme, wenn da vielleicht ja irgendwas Negatives kommt.
Aber wie haben denn dann so die Leute in deinem Umfeld reagiert, wenn du sagst, enge Leute wussten das eh, aber weiß ich nicht, sowas wie Kollegen oder Arbeitgeber?
Also alle haben tatsächlich sehr gut reagiert, was wirklich, also glaube ich, ein Geschenk ist, weil ich weiß auch von anderen, bei denen es nicht so ist. Und bei den Kollegen waren einige erstaunt, weil sie mir das nicht, hätten sie nicht von mir gedacht. Dass ich so eine bin.
weil du selbstbewusst und reflektiert oder was auch immer. Also was sind denn Attribute, die die Gesellschaft jemandem zuschreiben, der eine Angststörung haben könnte? Hast du das da raushören können?
Ich glaube, da hilft es einfach, sich einmal die Bilder anzugucken, die zum Beispiel bei Themen über Angsterkrankungen online oder in Zeitschriften ausgewählt werden. Ich habe da auch mal eine Kolumne drüber geschrieben, weil mich das so ärgert. Das sind immer irgendwie schüchtern aussehende Menschen, die in irgendeiner Zimmerecke kauern und auf ihren Knöcheln beißen und traurig zum Fenster rausschauen. Also es ist wirklich so ein ganz schreckliches Bild.
Gerne auch in schwarz-weiß oder in so dunklen Farben.
Ja, ne? Oder so ein Nebel, der drüber liegt. Ja, ja, genau. Und das ist natürlich totaler Quark. Also das stimmt einfach nicht. Die meisten Angsterkrankten, die ich kenne, sind total fröhlich und lebenslustig und auch eher extrovertiert und schaffen ihren Alltag wirklich total gut, aber haben eben diese Einschläge. Und ich glaube tatsächlich, das gehört eben auch zum Krankheitsbild dazu, weil es geht ja viel um Perfektionismus. Das heißt, man lässt sich das gerade als Angsterkrankter, glaube ich, nicht anmerken, dass es einem schlecht geht. Und also ich hatte auch tatsächlich eine echt gute, kunstfertig gemachte Maske, die ich da jahrelang auf hatte. Und deshalb dann das Erstaunen natürlich auch, wenn man sich dann outet.
Klar.
Huch, du warst doch immer so fröhlich. Ja.
Bin ich vielleicht auch, aber vielleicht nicht immer so.
Genau, richtig. Und das dann zuzulassen, ist halt auch ein total wichtiger Schritt.
Dein Leben, schreibst du im Buch, besteht aus zwei Arten von Tagen, Schildkröten und Siebtagen. Was meinst du damit?
Die Schildkrötentage sind die guten Tage, an denen ich so einen gefühlten Panzer habe, also eben wie eine Schildkröte, so gemütlich durch die Welt laufe und die Umwelt, was um mich herum passiert, mir nicht wirklich viel anhaben kann. Also da fühle ich mich so geschützt. Und die Siebtage, wie der Name das ja auch schon sagt, ein Sieb besteht aus Löchern. Das heißt, da kann alles ungefiltert durchkommen. Das sind so die Tage, die kennt wahrscheinlich auch jeder, wo man eben so leichter angefasst wird von allem, was um einen rum passiert. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Siebtage die Tage auch am ehesten sind, an denen die Angst dann auftreten kann.
Und wir sprechen über dein Buch. Ratatatam, mein Herz heißt es, und du beschreibst darin ziemlich offen, wie du mit deiner Angststörung umgehst in deinem Leben. Und wir haben eben gerade schon darüber gesprochen, dass es Tage gibt, wo solche Panikattacken unwahrscheinlicher sind. Schildkrötentage hast du die im Buch genannt. Und dann gibt es Siebtage, an denen dich mehr trifft. Und ja, wir haben eben schon darüber gesprochen. Ich glaube, das kennt jeder, dass es so Tage gibt, wo man so ein bisschen sensibler ist, gefühlsmäßig, wo einfach Dinge näher an einen rankommen. Treten diese Tage völlig unberechenbar auf? Also ist das tatsächlich einfach so, heute ist so ein Tag, wo ich einfach nicht so eine richtige Panzerung habe, oder hängt das von irgendwas ab? Also weißt du, dass wenn gestern das und das war, bin ich vielleicht am nächsten Tag schlechter unterwegs oder nicht so gepanzert unterwegs?
Doch, also das man kann richtig gut eigentlich, wenn man sich das, man muss es sich nicht mal aufschreiben, es ist eigentlich total klar, fast schon, an welchen Tagen zum Beispiel so ein Siebtag kommt. Mhm. Also bei mir zum Beispiel alleine so Sachen mit Regelschmerzen, PMS, solche Sachen, bin ich einfach ein bisschen, ja, zart beseiteter sozusagen. Dann ist es ganz oft nach Stressphasen. Also in der Stressphase funktioniert man total gut und schafft alles. Und danach, sobald man sich den ersten Tag wieder entspannt oder Wochenende ist, dann bricht das so ein. Und da hat auch tatsächlich die Angst wieder sehr, sehr gute Chancen. Es ist so ein bisschen wie, man powert die ganze Zeit durch und hat Adrenalin im Körper, und dann hat man Urlaub und fährt in Urlaub und wird krank.
Ja, der Klassiker.
Der Klassiker. Ja. Und so ist es da tatsächlich auch. Und ich glaube, dass das auch viele Leute so erstaunt und erschreckt, die zum Beispiel das erste Mal eine Panikattacke bekommen. Die bekommen das manchmal nachts oder im Urlaub und denken sich, hey, aber es ist doch gar nichts. Ja, aber es war vorher wochenlang zum Beispiel ganz viel Anspannung, und das äußert sich dann so. Und der Körper, das habe ich jetzt nochmal irgendwo gelesen, finde ich auch wahnsinnig spannend, der Körper baut manchmal Stress mit Hilfe einer Panikattacke ab.
Ja, das ist krass.
Das ist total krass. Das heißt, die kommt dann wirklich so aus dem Nichts. Der Körper denkt sich auch, da ist ein bisschen viel Adrenalin jetzt gerade drin, hauen wir mal weg, und zwar auf die fiese Art. Also da hilft es auf jeden Fall total, sich zu beobachten, und was bei mir eben auch wirklich hilft, das schon so ein bisschen abschätzen zu können und tatsächlich sich auch ein bisschen mehr Ruhepausen zu gönnen, damit man eben gar nicht mehr in so einen fiesen Rhythmus kommt von Stress und dann wieder irgendwie Panik. Und ja, und an so Siebtagen, wo man eh ein bisschen sensibler ist, sich da eben vielleicht nicht so viel zuzumuten. Mhm. Das ist ja noch nicht unbedingt vermeiden, ne? Aber ich würde an so einem Siebtag jetzt nicht den ganzen Tag U-Bahn fahren und dann noch irgendwie in Hochseilgarten gehen und, und ja, weiß ich nicht, abends ins Theater oder so. Das mache ich dann eher an den anderen Tagen. Hm.
Wann hast du realisiert, dass das eine Störung ist bei dir, wo man möglicherweise auch Hilfe sich besorgen könnte?
Also ehrlich gesagt, erst so mit 24, als ich dann auch das erste Mal einen Therapeuten gesucht habe. Mhm. Und das war nach dieser Sache in der Taz, als ich aus der Redaktionskonferenz rausgerannt bin. Mhm. Davor habe ich wahrscheinlich schon auch was geahnt und bestimmt auch mal gegoogelt. Aber die Sache ist ja die, wenn man einmal so eine Diagnose hat, dann ist auf einmal klar, das ist jetzt echt ein Problem. Und dann kann man es auch nicht mehr runterspielen. Und ich glaube, das war das, was mich sehr, sehr lange daran gehindert hat, mir das selbst auch überhaupt einzugestehen.
Mhm. Aber die Angst, die begleitet dich schon relativ lange, ne? Also auch schon irgendwie so seit Pubertätszeiten.
Ja, es ist natürlich ganz, ganz schwierig, da irgendwie den Anfangspunkt zu finden, ehrlich gesagt. Es wollen mich immer gerne viele darauf festlegen, die dann halt auch so sagen, ja, ein traumatisches Ereignis. Das Einzige, was ich mit Gewissheit sagen kann, ist, das erste Mal, als ich ohnmächtig wurde, das war eben mit 12 ungefähr beim Arzt. Mhm. Und da ging auf jeden Fall so eine Spirale dann los. Also es war ein sehr unangenehmes Gefühl natürlich.
Klar.
Und da ging das dann los, dass ich quasi beim nächsten Arzttermin dachte, was ist, wenn das wieder passiert? Und dann kam da relativ schnell diese Angst vor der Angst.
Mhm.
Und das ging dann aber mit den Jahren eben vom Arzt auch auf andere Bereiche. Da hat sich dann eben, rückblickend kann man das so sagen, hat sich da eben die Angststörung dann schon entwickelt. Also da war dann eben auf einmal auch Referat in der Schule ein Problem und ja, ins Kino gehen, da ging dann nur noch am Rand sitzen und so hat das dann ganz viele Bereiche erobert und dann eben U-Bahn fahren und Redaktionskonferenz, bis ich dann mit 24 endlich mich darum gekümmert habe und leider erst zu spät.
Hm. Hast du auch irgendwann mal Angst gehabt, zur Therapie zu gehen?
Am Anfang tatsächlich, ja.
Mhm.
Die Frage hat noch nie jemand gestellt. Ich hatte ja mit meinem ersten Therapeuten nicht so wirklich Glück.
Mhm.
Ich hatte da auch nur 5 Stunden. Zum Glück hat er mich da dann entlassen und meinte, er könnte jetzt nichts mehr für mich tun. Und dann habe ich noch mal ein halbes Jahr mit mir gerungen. Es wurde halt auch nicht besser und habe dann noch mal einen Versuch gestartet und habe einen ganz, ganz tollen Therapeuten gefunden. Und am Anfang war es schon komisch, ja, klar. Also da das erste Mal mit jemandem so offen drüber zu reden, der eben aber auch total unbekannt ist. Ne? Es war eben ja nicht Familie oder engste Freunde, es war schon komisch. Aber das hat sich dann extrem schnell gelegt und ehrlich gesagt bin ich wahnsinnig gerne zu meinem Therapeuten gegangen.
Jetzt hast du eben gesagt, die Angst wird man vielleicht nie so richtig ganz komplett los. Inwiefern begleitet die dich heute noch?
Naja, ich kenne schon auch immer noch Panikgefühle, 7 Tage, wo mir es irgendwie alles ein bisschen schwerer fällt. Also sie ist nicht weg.
Mhm.
Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wann ich meine letzte richtige Panikattacke hatte. Das ist ein gutes Zeichen, aber gibt's durchaus noch. Ich weiß aber auch gar nicht, ob das Ziel ist, die Angst komplett loszuwerden. Also das Gefühl Angst kriegt man ja sowieso nicht komplett los.
Klar.
Ne? Das bleibt ja bei jedem, das ist ja auch gut und wichtig und richtig. Aber ich bin da auf jeden Fall auf einem guten Weg und meiner Meinung nach hilft tatsächlich nur, das zu akzeptieren.
Mhm.
Also auch wirklich zu akzeptieren, dass diese Angst da ist, dass die ein bisschen hohl dreht, dass das ein Problem ist und dass man irgendwie, wie auch immer, wie es einem eben am besten passt, daran arbeitet, an sich arbeitet und dann wird die von alleine weniger. Und vielleicht muss sie auch gar nicht ganz weggehen. Also ich vergleiche das auch ganz gerne eigentlich mit so, naja, andere Leute zum Beispiel haben Magenprobleme, wenn es ihnen schlecht geht. Oder andere kriegen einen Migräneanfall. Letztlich ist das aber ja immer nur ein Symptom und nie die Ursache. Und bei mir ist es halt die Angst. Das ist unangenehm. Ein Migräneanfall ist aber auch unangenehm. Und ich glaube, wenn man sein Leben halt so gestaltet, dass da relativ wenig Platz dafür ist, dann passiert es auch einfach seltener und damit kann man echt gut leben.
Franziska Seibold ist zu Gast gewesen hier in Dein Sonntag. Wir haben über Angststörungen gesprochen und wenn ihr mehr zu dem Thema wollt, dann schaut mal in ihr Buch rein. Ratatatam, mein Herz heißt es. Vielen lieben Dank für deine Zeit und dir noch einen schönen Sonntag.
Danke ebenso.
Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.
Jeden Sonntag ab 8 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.